Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und ich sitze gerade in meinem Tonstudio in Wuppertal, wie so oft. Heute aber nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Interviewgast habe, wieder mal face to face. Und wir haben auch ein ganz spannendes Thema heute. Mein heutiger Gast kommt aus Wuppertal. Warum betone ich das? Nicht nur, dass ich selber aus Wuppertal komme, nee, die Stadt ist auch seine Arbeit. Ja? Außerdem arbeitet er noch in einem, ja, in so einem ganz kleinen Gebäude in Düsseldorf namens Landtag. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen schon, in welche Richtung und in welcher Branche sich mein Interviewgast befindet. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich glaube so vor 2 Jahren mal tatsächlich auch mal im Landtag in Düsseldorf war und da mal eine kleine Führung durch den Landtag bekommen habe. Sehr, sehr spannende Einblicke. Ich kann das jedem nur empfehlen, der mal die Chance hat, in den Landtag oder in den Bundestag zu gehen. Einfach mal da hinzugehen, sich die Sachen anzuschauen und sich, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal ganz kurz in den Saal zu setzen, wo dann auch diskutiert wird. Ist immer sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich noch an eine Sache, immer wenn dann Abstimmungen sind. Und es ist tatsächlich so, dass die Politiker, und vielleicht werden wir da gleich auch noch drüber sprechen, gar nicht die ganze Zeit dann auch in diesen Sitzungen sind, sondern dann auch noch Bürokram machen. Oder letztendlich ist es ja nicht nur Action als Politiker, sondern auch viel Büroarbeit und Interviews geben und neue Programme ausarbeiten und sowas. Und wenn dann zur Abstimmung aufgerufen wird, dann muss man ganz schnell in den Saal laufen. Das ist immer ein ganz witziges Bild. Und das habe ich auch mitbekommen da. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, euch sowas anzuschauen, macht es auf jeden Fall. Es ist spannend zu sehen, wo die politischen Entscheidungen dann auch getroffen werden. Und wenn man sich politisch interessiert, denke ich, ist es auf jeden Fall sehenswert. Ich freue mich ganz besonders, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Marcel Hafke. Hi.
Hallo Philipp, freue mich hier sein zu dürfen und spannende Einleitung. Und deswegen bin ich gern gekommen, weil das Thema Marketing ist für uns Politiker ein ganz entscheidendes, weil wir müssen ja irgendwie mit den Menschen kommunizieren.
Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du noch ein ganz kleines Stück näher ans Mikrofon gehen mit dem Mund. Dann haben wir noch eine bisschen bessere Audioqualität. Freuen sich die Hörer am Ende. Vielleicht kannst du dich selber nochmal vorstellen und auch so ein bisschen erzählen, wie du zur Politik gekommen bist.
Ja klar, gerne. Ich bin 38 Jahre alt, komme, wie du schon gesagt hast, aus der wunderbaren Stadt in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen und habe 2 kleine Kinder zu Hause. Im Moment in Pandemiezeiten verbringen wir ja viel Zeit in der Familie. Meine Frau ist Lehrerin und ich habe beruflich mal Versicherungswesen eine Ausbildung gemacht und dann hinterher studiert und auch bis heute noch eine Versicherungsagentur. Und habe mich allerdings 2010 entschieden, für den Landtag zu kandidieren. Der damalige Wissenschaftsminister und Landesvorsitzende Andreas Pinkwart hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das habe ich dann auch sehr gerne gemacht, weil diese Chance kriegst du ja nur einmal im Leben, tatsächlich für so ein Parlament zu kandidieren. Und zur Politik bin ich gekommen, als ich so 18 Jahre alt geworden bin. Und man hat damals direkt einen Führerschein gemacht. Da habe ich so einen alten Opel Kadett von meiner Mutter geschenkt bekommen für 300 Euro wert. Also da konntest du das Gaspedal richtig durchtreten und dann durch den Boden durch, bis auf den tatsächlich durchgucken. Also das war schon sehr, sehr lustig. Dann kratzt man natürlich jeden Euro zusammen, um tanken zu können. Und damals regierten die Grünen mit der SPD zusammen, haben die Ökosteuer eingeführt. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gerade einen Führerschein habe und eventuell gar nicht mehr Auto fahren kann, dass man dann mal zu den Jugendorganisationen hingeht. Zu den Jusos war ich, bei der Jungen Union und bei den Jungen Liberalen. Und bei den Jungen Liberalen war es einfach sehr menschlich, sehr nett und auch die Inhalte, die Großen und Ganzen gepasst haben. Und ja, dann kommt so eins zum anderen. Dann kriegt man mal irgendwann ein Amt aufs Auge gedrückt und dann bleibt man hängen und findet sich hinterher dann wieder im Landtag wieder.
Ja, cool. Nicht, dass ihr denkt, dass der Marketing Mysteries Podcast jetzt irgendwie politisch wird oder so. Wir werden heute nicht über Inhalte sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man sich als Politiker vermarkten kann, wie man sich insgesamt als Partei vermarktet, wie man sich in der Politik vermarktet, weil auch du da auf jeden Fall spannende Impulse rausnehmen kannst für dein unternehmerisches Arbeiten, für dein ehrenamtliches Arbeiten oder, wenn es schon soweit ist, vielleicht auch für dein politisches Arbeiten. Deswegen, mir ist total egal, aus welcher Partei meine Gäste kommen, aus welcher Partei meine Hörer kommen. Außer, und das muss ich ganz klar sagen, wenn jemand zum rechten Rand gehört, dann finde ich das nicht gut. Dann kann derjenige an der Stelle auch ausmachen. Aber wir werden vielleicht gleich darüber auch nochmal sprechen. Wie nutzt du denn als Politiker, um jetzt einfach mal inhaltlich einzusteigen, beispielsweise die sozialen Medien? Das ist ja ein super wichtiges Thema, nah am Wähler zu sein und nah auch an den Menschen zu sein. Und da ist Social Media ein super Tool für. Benutzt du Social Media?
Ja, eigentlich die für uns oder für mich die drei wichtigsten Kanäle: Facebook, Twitter und Instagram. Und damals, als ich mit der Politik angefangen habe, war ja StudiVZ so das große, große
ich noch,
Portal.
Ich war noch auf SchülerVZ.
SchülerVZ, ja. So, und das war für uns damals zwar mehr so verbandsintern ganz wichtig, sich auszutauschen und zu kommunizieren. Da ging das ja gerade erst los, aber heutzutage ist das gerade für uns Jüngere, in Anführungsstrichen, Abgeordnete, eins der wichtigsten Kanäle, weil ich sehr ungefiltert meine Ideen und Vorstellungen direkt übermitteln kann. So, und gerade dieses Jahr habe ich ja einen Wahlkampf hinter mir, Oberbürgermeisterwahlkampf in Wuppertal, ist das so wichtig, verschiedenste Zielgruppen zu erreichen. Also Facebook kann ich ja tendenziell Menschen bis 60, 70 Jahre schon ganz gut erreichen. Und die habe ich tatsächlich sonst ja nur über die klassischen Medien wie Zeitungen oder Anzeigenschaltung. Und das ist dann tatsächlich schon für uns ein zentrales Mittel, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also einerseits Themen zu positionieren oder auch mal zu zeigen bei Instagram, wie sieht denn eigentlich so ein Politikeralltag aus? Man steht genauso mal am Herd und kocht oder bringt die Kinder irgendwo hin und ja. Die Sachen auch mal zu zeigen. Ne?
Du hast ja gerade gesagt, du hast auch noch einen anderen Job, bist quasi nebenberuflich Politiker, könnte man das so sagen?
Ja, mittlerweile hauptberuflich Politiker, okay. Und nebenberuflich mache ich dann noch Versicherungsagentur.
Okay, krass. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert, dass man als Landtagsabgeordneter noch einen anderen Job haben kann. Passt das zeitlich irgendwie? Wie ist das insgesamt so im Landtag oder vielleicht auch im Bundestag? Ich würde mal schätzen, dass im Bundestag das alle Leute hauptberuflich machen, wahrscheinlich nichts mehr nebenbei machen.
Das haben viele tatsächlich noch einen Nebenberuf, weil okay. Wenn du aus dem Landtag oder Bundestag ausscheidest, du bist ja quasi direkt, auch Anführungsstrichen, arbeitslos. Mhm. So, das heißt, wenn du selbstständig bist und du gehst in den Landtag und würdest deinen Job hier aufgeben, dann fängst du ja wieder bei Null an. Und deswegen behalten viele, ob sie Anwalt sind oder Handwerker, unser Wuppertaler Abgeordneter Manfred Totenhausen ist auch noch immer handwerklich unterwegs und bei mir eben die Versicherungsagentur, ein bisschen zur Absicherung. Ich sage aber immer, das ist wichtig, ich kriege zum Beispiel ein ganz anderes Bild von den Problemen der Bürger. Wenn ich bei einem Kunden sitze, egal ob das ein Hartz-IV-Empfänger oder ein Millionär ist, wir sprechen ja trotzdem über Politik und das heißt, es ist auch gute Rückkopplung immer. Aber es ist tatsächlich bei mir ein kleiner Anteil nur noch geworden, weil wir ja seit ein paar Jahren regieren und das ist sehr gut, aber auch sehr anstrengend und zeitaufwendig.
Das kann ich mir vorstellen. Man kennt ja auch Bilder von Politikern, die komplett ausgelaugt sind, weil die Sitzungen teilweise auch super lange gehen. Was war deine längste Sitzung?
Das war so eine Plenarsitzung unter der Minderheitsregierung von Hannelore Kraft. Das war irgendwie 2011 oder sowas. Die ging los morgens um 10 und hörte nachts um 2 Uhr auf. Aber wie du eben sagte, man sitzt nicht die ganze Zeit im Parlament, das geht dann nicht.
Man kann sich auch mal einen leckeren Siebträger-Kaffee machen.
So ungefähr, genau.
Ja, cool. Wir hatten gerade schon über Social Media gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen. Was für Funktionen benutzt du da bei Social Media? Machst du viel Livestreams? Benutzt du nur die Post-Funktion? Machst du Instagram-Stories? Wie ist das so ein bisschen aufgeteilt da?
Also wir probieren die drei Kanäle auch zielgruppengerecht zu verwenden. Also Twitter sind ja, klar, Kurzstatements. Da das hauptsächlich aber Journalisten lesen, in meiner Zielgruppe sind es eigentlich kurze Sätze oder Kommentare, die vielleicht mal Journalisten aufgreifen können.
Also die dann auch zitiert werden können, sowas.
Beispielsweise. Mhm. Kommt auch häufiger mal vor, dann schreiben ja Journalisten, wie auf Twitter hat Hafke geschrieben oder irgendwer anders. Ne? Ja. So, und bei Facebook, da probieren wir eher inhaltliche Themen aufzugreifen, so egal jetzt ob Steuerpolitik, Kinder, Jugend, Digitalisierung, und probieren wir Themen aufzugreifen und die darzustellen, also die inhaltliche Meinung zu transportieren, das entweder über eine Kachel, also über ein Bildformat, manchmal auch über Videos und eigentlich die Inhalte darzustellen. Und bei Instagram machen wir es tatsächlich, den Blick hinter die Kulissen, gar nicht so sehr das Thema in den Vordergrund zu stellen, sondern mich als Politiker und zu zeigen, guck mal, ist ein ganz normaler Mensch und wie man sich für die Menschen in Nordrhein-Westfalen einsetzt.
Deine Assistentin hat ja gerade auch schon fleißig Fotos gemacht hier, behind the scenes vom Podcast-Gespräch. Ja, das ist genau richtig. Ne? Also vor allem auch bei Instagram-Stories behind the scenes zu zeigen, predige ich immer. Das sind einfach diese ungefilterten Eindrücke, die Leute sehen wollen und nicht nur dieses glattgebügelte, alles professionell und ohne Ecken und Kanten. Auf jeden Fall der richtige Weg. Du bist ja, wenn du nicht in Düsseldorf bist, bist du ja hier in Wuppertal. Du wohnst auch hier, ne?
Genau, in Ronsdorf.
Genau.
Ja.
und hast ja jetzt auch für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. Was war das für eine Erfahrung aus Marketing-Sicht? Hast du da, heute möchte ich gerne vor allem über zwei große Themen sprechen. Das eine ist das mit dem Wahlkampf für den Oberbürgermeister. Und das andere Thema ist dieses Rebranding, was die FDP im Jahr 2017 gemacht hat oder wahrscheinlich schon früher angefangen hat. Das war ja eine Zeit, wo man Christian Lindner in der ganzen Bundesrepublik gesehen hat. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da vielleicht auch über die Ansätze zu diskutieren und zu sprechen. Aber vorweg vielleicht erstmal Oberbürgermeisterkandidatur. Wie war das?
Also das war mega spannend, aber wir hatten ja eine ganz besondere Rolle. Also erstens Politiker einer kleinen Partei zu sein und dann anzutreten, um dieses Amt ernsthaft anzustreben. Und man denkt ja selber, man ist so 10 Jahre Politiker, man hat ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Wenn man sich dann tiefer mit auseinandersetzt, stellt man fest, das sind so ein paar Leute, die einen kennen, aber dass man hinterher von quasi 100.000 Leuten gewählt werden soll, die auch die Stimme für einen abgeben müssen, ist man noch weit entfernt. Das heißt, wir standen früher letzten Jahres vor der Frage, wie kriegen wir innerhalb einer kurzen Zeit möglichst viel Aufmerksamkeit auf mich gelenkt und dann noch zu sagen, guck mal, der ist aber besser als der Amtsinhaber und ein anderer Kandidat. So, und das war die große Herausforderung. Deswegen haben wir probiert, über alle Kanäle, die wir zur Verfügung hatten, soziale Medien bis hin zu klassischen Plakaten, Flyern, Hauswurfsendungen, Anzeigenschaltung, zielgruppengerecht zu agieren und mich als Person und meine Themen und Ideen bekannt zu machen. So, und das war die große Herausforderung in diesem Wahlkampf, also eine ganz neue Erfahrung.
Da fließt ja auch viel Geld rein, ne? Also in diese ganze Plakatierung und so. Ich weiß, dass sich viele auch irgendwie darüber echauffieren, dass meine Steuergelder fließen in Wahlwerbung und so. Das könnte an anderen Stellen viel besser genutzt werden. Warum ist das trotzdem wichtig?
Erstens ist es kein Steuergeld, sondern es sind Spenden, die wir akquirieren oder
vielleicht ganz wichtig auch mal zu wissen.
Ja, und oder Mitgliedsbeiträge. Also das heißt, die Mitglieder der FDP, die das dann aufgebracht haben. Und das haben wir uns also angespart. Und ich glaube, wenn wir es nicht machen würden, so einen großen Aufwand zu betreiben, würden erstens ganz viele gar nicht mitbekommen, dass Wahlen sind. Und es soll ja schon doch noch, die wichtigste Entscheidung, die Bürger haben, alle paar Jahre wählen zu gehen und zu beeinflussen, wer regiert mich eigentlich oder wer vertritt meine Meinung. Und dann muss man, finde ich, in der Demokratie auch dafür werben und auch die Bürger müssen sich dann damit auseinandersetzen. So, und ich finde es schon immer bezeichnend, muss man auch mal rückspiegeln. Wir bieten als Abgeordnete zum Beispiel Bürgersprechstunden und sonst irgendwas an. Es kommt keiner und dann wird sich aber auf der anderen Seite beschwert, ja, ich kann ja mit gar keinem sprechen, ich habe ja gar keinen Einfluss, ich kann ja nichts machen. So. Und das passt schon alles nicht zusammen. Und deswegen glaube ich, ist die Werbung zu machen wichtig. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich glaube, das Wichtige, was wir am Anfang gesagt haben, wenn wir das machen, wollen wir das so ästhetisch machen, dass man sich's auch gerne anschaut. Weil irgendwie so ein Politikergesicht auf dem Plakat zu quacken, das ist halt, gefällt mir auch nicht. Also es muss so sein, dass man es auch gerne sich anschaut und damit auseinandersetzt.
Was mir aufgefallen ist, als ich jetzt auch die Plakate hier in der Stadt gesehen habe, ist, dass du, und ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass das bewusst ist, dich gar nicht so sehr mit deiner Partei gezeigt hast, sondern dich eher als Person gezeigt hast. Warum ist es wichtig, sich als Politiker als Personenmarke darzustellen und findest du, dass viele noch zu sehr so in der Parteistruktur drin sind von der Vermarktung? Wie ist das insgesamt mit der Personenvermarktung?
Also wenn du dir alle großen Wahlkämpfe anschaust, von Gerhard Schröder bis anderen, dann wird halt die Person gewählt. Gerhard Schröder wurde damals gewählt und damit dann die SPD. Und Christian Lindner, gerade eben angesprochen, 2017, Christian Lindner wurde gewählt und damit die FDP. Und die Menschen wollen halt einer Person vertrauen und auch einer Partei, aber in allererster Linie eine Person. Und wenn die Person überzeugt, dann hat man eine Chance, auch damit stattzufinden und auch gute Ergebnisse einzufahren. Also deswegen haben wir uns darauf konzentriert, die FDP etwas in den Hintergrund zu rücken und zu sagen, es geht hier darum, wer wird Chef in der Stadt, Oberbürgermeister, und der Person könnt ihr vertrauen und die Partei spielt da eine untergeordnete Rolle. So, und das war der Grund, warum wir die FDP als Partei sehr klein, trotzdem noch erkennbar, aber klein positioniert haben und sehr groß eigentlich den Slogan und die Haltung, die wir für Wuppertal hatten und auch meine Person und die Themen, die wir voranbringen wollten und möchten.
Ja. Wie ist so die Verteilung vom Budget, was Marketing angeht, jetzt im Online-Bereich? Ich kann einfach mal schätzen. Also ich würde mal schätzen, dass jetzt weniger als 20% in Online-Marketing gehen.
Das muss ich mal gerade rechnen. Nee, bei uns war es jetzt tatsächlich diesmal mehr. Also man muss sagen, wir haben ja die Grafiken und alle die Bilder alle selber gemacht. Ich habe ein unheimlich tolles, kleines, kreatives Team, was auch daran Spaß hat, sowas zu basteln.
Also Kompliment auch an der Stelle. Das hat mich ästhetisch auf jeden Fall angesprochen.
Das ist schon mal super.
Ist ja dann trotzdem, es gehört ja dann teilweise schon fast zum Stadtbild, weil die auch bei Bundestagswahlkämpfen oder Landtagswahlkämpfen die Plakate ja so präsent auf den präsenten Stellen sind. Deswegen gehört es ja dann temporär auch irgendwo zum Stadtbild. Und dann freut man sich natürlich, wenn das auch gut aussieht.
Auf jeden Fall. So, und das war uns wichtig. Man guckt ja auch wirklich da jeden Tag drauf. Ich kann ja mal erzählen, was das so für so einen Kommunalwahlkampf kostet. Also so klassische Plakate, diese Großflächen, die man aufstellt, die haben uns Pi mal Daumen 20.000 Euro gekostet, stadtweit. Und dann haben wir für den Social Media Wahlkampf, das war nur für Anzeigen, Grafiken, Bildmaterial und den ganzen Krempel, haben wir fast 12.000 Euro nochmal ausgegeben. Das war für den harten Kern. Dann kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu. Aber das war schon, wir haben ganz bewusst einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, auf das Thema soziale Medien, weil wir damit viel mehr Leute erreichen konnten. Also wenn ich ausrechne, wir müssen so und so viele Menschen wählen. Plakate sind zwar wichtig, das ist ein Grundrauschen, was man herstellt, aber die Menschen wollen ja einen persönlich kennenlernen. Und das funktioniert über Videos oder über Hintergrundinformationen oder Hintergrundbilder. Und die musste ja entsprechend liefern. Und leider sind die Accounts, die man hat, ja nicht wie von Christian Lindner oder Olaf Scholz oder Angela Merkel, sondern viel kleinere Reichweiten. Das heißt, wir müssen ja auch Geld in die Hand nehmen, um Anzeigen zu schalten in den sozialen Medien. Geht ja gar nicht anders.
Ja. So eine Omnipräsenz ist ja auch wichtig, ne? Dass man irgendwie an jeder Stelle zu sehen ist und an jeder Stelle irgendwie erreichbar ist. Damit man, ich finde zum Beispiel die Sparkasse macht das immer irgendwie ganz gut. Die sind sowohl im Fernsehen, die sind überall in der Stadt
in der
natürlich.
Zeitung.
Ne, aber auch trotzdem in den Zeitungen. Die sind aber auch auf dem Fußballtrikot und auf der Bandenwerbung. Wenn man natürlich ein gewisses Budget zur Verfügung hat, ist es durchaus sinnvoll, auch überall zu sein und sich nicht nur auf, ich würde auch niemals wagen, irgendwie Plakatwerbung oder so zu verteufeln, auch wenn ich das selber jetzt für uns nicht schalten würde, ist das ja eine super Sache. Du hattest gerade schon gesagt, dass teilweise so Initiativen wie Bürger können mal einen Politiker kennenlernen, gar nicht wahrgenommen werden oder dass da gar nicht teilgenommen wird. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon gelesen hast, von Barack Obama, die Biografie Ein verheißenes Land.
Das ist ja schon fast eine Bibel, ich habe angefangen, ich bin noch dran.
Ja, ich glaube, es ist fast über 1000 Seiten ja, so, ja. Ne? Er hat auch in dem Eingangstext schon geschrieben, dass er sich halt nicht so gut kurz halten kann, was man immer wieder auch im Buch halt merkt. Aber trotzdem ist es natürlich eine der spannendsten Personen, die es so auch in den USA gab. Der erste dunkelhäutige Präsident, das war natürlich ein riesen Meilenstein, der viel zu spät kam, aber ist schon sehr beeindruckend, dann auch zu lesen, wie dieser Mensch denkt und wie dieser ganze Wahlkampf vonstatten ging. Und auch da ist es ja so, dass selbst in den USA, wo die bekanntesten Politiker treten immer noch teilweise vor 20, 30 Leuten auf, in so einem Wahlkampf, wenn die dann im Senat sind und für den Präsidenten kandidieren, dass dann einfach die Leute nicht kommen. Woran liegt das? Liegt das an der Vermarktung oder liegt das irgendwie auch an der Bereitschaft der Menschen, sich politisch zu engagieren?
Also erstens fand ich das einen unheimlich spannenden Einblick, weil ich das gar nicht gedacht hätte, dass bei solchen prominenten Politikern manchmal nur so wenige kommen. Das habe ich auch nicht gedacht.
Und da vielleicht noch zu der Story. Da hat Barack Obama in dem Buch auch geschrieben, ja, es waren zwar 20, 30 Leute da. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, dann mehr vor so wenig Leuten zu sprechen. Aber dann ist irgendwie was ganz Magisches passiert und ist eine Frau aufgestanden und hat so einen Schlachtruf gerufen. Mhm. Und das hat sich dann als Insider durch die ganze Kampagne und durch den ganzen Wahlkampf durchgezogen. Und deswegen glaube ich auch, wenn man nur mal, und das vielleicht auch als Tipp an alle, die am Anfang stehen und noch nicht so riesige Reichweiten haben, das werden die meisten sein, auch bei 20, 30 Leuten, die man erreicht, kann eine Person drin sein, die das komplette Arbeitsleben oder private Leben oder so verändern und deswegen einfach dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen von irgendwelchen Statistiken und Zahlen.
Auf jeden Fall. Ich kann das mal berichten beim Oberbürgermeisterwahlkampf. Ich war bei Veranstaltungen mit Menschen mit Behinderung, habe mit denen gesprochen. Da war eine kleine Gruppe, 15, 16 Leute und das fanden so zwei, drei Leute von denen recht gut, was ich gesagt habe. Und die sind in den gesamten Wahlkampf rumgelaufen und haben gesagt, den Hafke wählen. So, das sind ja wichtige Zielgruppen. Selbst wenn das hinter nur 100 oder 200 Leute raus werden, die einen wählen. Aber man hat die Veranstaltung, wo sehr wenige waren, was gebracht, mit denen zu sprechen. Also das ist schon wirklich toll, was man manchmal darüber erreichen kann. Und das kann man über die sozialen Medien auch feststellen. Nämlich, dass da durch die richtige Ansprache zum richtigen Augenblick tatsächlich auch mal Riesenreichweiten erzielt werden können. Also wir haben teilweise mit einzelnen Posts, weil wir die in den Nerv dann offensichtlich dann doch mal getroffen hatten. Teilweise 40.000 oder 50.000 Menschen, kann man ja auf Facebook relativ gut messen, erreicht in Wuppertal. Und das ist für so einen Wahlkampf in so einem kleinen Stadt, in so einer kleinen Stadt dann doch schon gar nicht so schlecht, die Zahlen.
Auf jeden Fall. Also so, wenn man so Superfans hat oder wie so kleine Außendienstmitarbeiter, die für einen Werbung machen, das ist Gold wert. Ne? Das merke ich auch bei uns. Wir haben auch Kunden, die uns so cool finden und die uns einfach unterstützen wollen und helfen wollen. Dass dann teilweise Marketingleitungen und Marketingmenschen, die sind auch relativ oft, gehen die von Beruf zu Beruf, ne, und sind jetzt nicht ihr ganzes Leben lang beim gleichen Arbeitgeber und die nehmen uns teilweise mit. Ne? Also wir kriegen dann einen Auftrag in irgendeiner Firma, dann wechselt die Marketingleitung in eine andere Firma und bringt uns dann wieder ins Gespräch, wenn es darum geht, irgendwie das Marketing wieder aufzupolieren. Und sowas ist natürlich einfach klasse.
Das ist Gold wert.
Auf jeden Fall in der Politik genauso. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen, als du gesagt hattest, dass du irgendwie eine ähnliche Erfahrung hattest oder mit diesen 20, 30 Leuten auf einer Veranstaltung, da hatte ich dann noch was eingeworfen, da wolltest du, glaube ich, gerade noch was zu sagen.
Nee, das war das eigentlich, dass man wirklich viel, dass man nie weiß, was hinten bei rauskommt und tatsächlich sich dann auch manchmal dazu ja aufraffen muss, solche Veranstaltungen wahrzunehmen, wenn sie manchmal besser sind, als man denkt. Und die eigentliche Frage war ja der von dir, warum das so ist, dass manchmal so wenige Menschen kommen.
Ja, genau. Ja.
So, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass viele eben, dass wir doch in so einer Art Konsumgesellschaft leben und die Leute das quasi bis nach Hause transportiert haben möchten. Und deswegen sind diese Sachen, wo man selber zu einer Veranstaltung hingeht, teilweise gar nicht mehr so im Fokus drin bei jedem. Deswegen probieren wir zum Beispiel immer noch die sozialen Angebote neben, Social Media Angebote nebenher zu machen. Also Veranstaltungen große zu streamen oder Live-Übertragungen zu machen. Ich habe jetzt mit YouTube angefangen, darüber auch nochmal ein Angebot zu machen, dass Leute sich Videos über einen längeren Zeit anschauen können. So, und diese Angebote einfach zu machen. Ich glaube, dass einfach, und es kommt dann natürlich hinzu, dass auch viele eine gewisse politische Frustration haben und nicht glauben, dass Politiker auch Lösungen erarbeiten und das ernst meinen. Und das ist ein allgemeines Problem. Das kriegst du nicht mal eben selber gelöst, sondern da ist die gesamte politische Kaste, muss daran arbeiten, mehr Glaubwürdigkeit hinzubekommen.
Und wirst du dann bei den Veranstaltungen noch regelmäßig gegrillt?
Das passiert auch schon. Kann ich auch erzählen, da gibt es auch Veranstaltungen, wo man schon halb vom Podium runtergejagt wurde, weil man nicht die Meinung vertreten hat, die die Leute hören wollten. Aber das gehört ja dazu. Wenn alle die gleiche Meinung hätten, wäre es ja auch ein bisschen langweilig.
Auf jeden Fall. Wir reden ja jetzt gerade über dich persönlich. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal dein Marketing-Mystery, was irgendwie eine Strategie ist, ob du das jetzt für deine Bürgermeisterkandidatur oder du hast ja jetzt schon ein paar Wahlkämpfe durch. Ne? Wie viele Wahlkämpfe hast du schon gemacht so in deiner politischen Laufbahn?
Das weiß ich nicht, aber es ist ja fast jedes Jahr irgendein Wahlkampf.
Okay. Also wahrscheinlich schon so über 10 oder 20 oder sowas. Ne? Gibt es da irgendwie was dir im Gedächtnis geblieben ist, was du fürs Marketing mitgenommen hast? So ein Marketing-Mystery, was dich ausmacht?
Marketing-Mystery.
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, was ich auf jeden Fall aus Politikersicht das Beste fand, ist auch in diesem Wahlkampf, ist, wenn es erstens authentisch ist und es mit der Person übereinstimmt. Und ich habe das zum Beispiel bei mir festgestellt, dass die Leute unheimlich starkes fanden, dass sie einen Politiker, ich habe meine Tochter mit aufs Bild genommen, aber ohne, dass man das Gesicht gesehen hat. Und dieses Plakat, das ist zum Beispiel unheimlich positiv nachgefragt worden und viel drauf angesprochen worden. Das konnte man auch dann in den sozialen Medien sehen, als man dieses Thema mit seinem eigenen Kind aufgegriffen hat und Familienpolitik, Kitas, ist das unheimlich stark abgegangen. Und ich glaube, das muss bei Politikern, weil die Person dahinter ist, muss es authentisch sein. Und die Menschen sind halt nicht doof, die merken sehr schnell, wenn jemand es nicht ernst meint und nicht authentisch ist. Und ich finde, bei ganz vielen politischen Wahlkampagnen ist es nicht authentisch. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei unserer Fotografin gesagt, wir möchten keine gestellten Fotos haben, sondern du gehst einfach einen Tag mit uns raus und machst die Fotos. So, und wir sind einfach live dabei. So, und ich glaube, das ist das, was meines Erachtens in der heutigen Zeit am allerbesten funktioniert. Authentisch und nicht glatt gebügelt und gestellt.
Ja, vor allem auf Social Media auch, ne? Also auf jeden Fall, die Leute leben halt, also wir leben halt in einer Zeit und in einer Welt, wo irgendwie alles automatisiert wird, wo alles anonymer läuft und wo man sich teilweise einfach gar nicht mehr wertgeschätzt fühlt auch und gar nicht mehr als Individuum wahrgenommen wird. Und dann freut man sich natürlich auch als, ob das jetzt als Wähler ist, in welcher Rolle man auch immer ist, als Unternehmer oder auch einfach als Konsument, freut man sich natürlich, wenn man persönlich abgeholt wird. Und finde ich einen spannenden Punkt. den, glaube ich, viele noch mehr beherzigen müssen.
Das finde ich sogar vielleicht nochmal so ein Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, wie andere Kollegen das machen, aber ich probiere zum Beispiel, jeder Bürger, der mir schreibt per E-Mail, Post oder über Messenger-Dienste, auch zu antworten und im Regelfall auch persönlich. So. Ja. Und dass die das Feedback kriegt man auch, dass die das wertschätzen und auch toll finden, dass man das macht. Also ich finde es für mich selber wichtig, weil ich ein direktes Feedback bekomme. Aber ich finde es auch für die Bürger wichtig, dass sie sehen, guck mal, der Politiker ist nicht irgendeine abstrakte, anonyme Person, sondern der ist greifbar, der ist wie du und ich von nebenan.
Ja, oder dass man zumindest vielleicht auch differenziert, wenn man persönlich antwortet, dass man das dann auch deutlich macht und wenn gerade wer anders antwortet, dass man das dann auch deutlich macht, so wie das Christian Lindner zum Beispiel bei Social Media auch macht mit, wenn er dann einen Kommentar, also persönlich auf einen Kommentar antwortet, dann steht da, glaube ich, CL hinter und sonst steht da TL, also Team Lindner ist es dann wahrscheinlich. Ne? Finde ich auch eine coole Möglichkeit, das einfach deutlich zu machen, dass wenn man persönlich antwortet, dass die Leute dann auch wissen, dass es wirklich gerade der Politiker, den ich erreichen wollte. Ja, sehr schön. Mal so das andere Lager, Marketing-Fail. Was ist mal so richtig in die Hose gegangen?
Marketing-Fail.
Das ist ja immer auch schwierig zu betrachten. Ne? Das ist bei Politikern vielleicht nochmal anders als bei vergeigten Marketing-Kampagnen von großen Unternehmen, die es ja auch durchaus gibt. Wir haben das bei mir tatsächlich nur im Kleinen passiert. Als ich Vorsitzender der Jungen Liberalen in NRW war, wir haben ja 4000 Mitglieder und auch eine politische Reichweite gehabt, haben wir in irgendeinem Wahlkampf einfach uns selber was Schönes ausgedacht, so eine Kampagne von Stromberg, so ein Spruch genommen.
Oh, das ist, das wusste ich noch gar nicht. Das ist Stromberg großartig, habe ich gestern noch geguckt.
Großartiger Typ, geile Serie, aber die Sprüche müssen tatsächlich auch passen. Und wir hatten dann genommen, vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente. Und das hat zu dem damaligen Wahlkampf gemacht. Und das hat kein Mensch verstanden, noch niemals eigene Mitglieder und Partei. Und haben gedacht, was habt ihr denn hier produziert an Karten, Postkarten waren das damals und soziale Medien waren ja noch nicht so weit, 2005, Postkarten und Kampagnen und richtig Geld in die Hand genommen und das hat kein Mensch verstanden. Aber das darf man in der Jugendorganisation auch nochmal machen. Hinterher in der Partei, wenn man dann ernsthaft kandidiert.
Ist der Kopf ab.
Ja, sollte man das, wenn der Fehler passiert, ist im Regelfall die politische Karriere auch vorbei.
Ja, okay. Ja, krass. Da kriegt man dann direktes Feedback. Ja, um unser ganzen Dialog um diese politischen Kampagnen vielleicht auch nochmal mit dem Stromberg-Zitat abzuschließen, könnte man, glaube ich, sagen, Politik ist wie Krieg oder Wahlkampf ist wie Krieg und Krieg gewinnt es an der Front.
Das ist auf jeden Fall so, das stimmt.
Also man muss auf jeden Fall am Start sein, nah irgendwie am Bürger sein, denke ich, ne, und erreichbar sein irgendwie. Das
ran an die Buletten, ne, so ungefähr.
Ganz genau. Ja. Ich würde jetzt gerne über das Parteiliche so ein bisschen sprechen, über das Rebranding, was es dann 2017 dann von der FDP gab. Hast du da Insights, hast du da irgendwie eine Strategie, die da verfolgt wurde? Was ist da genau passiert, auch vielleicht für diejenigen, die das gar nicht mitbekommen haben, wenn das überhaupt ging?
Also wir haben ja damals, als wir aus dem Bundestag geflogen sind, 2013, war die FDP ja außerparlamentarische Opposition und quasi vollkommen unwichtig.
Sondern wir haben dann gehatet,
teilweise. Also nicht messbar in Umfragen, gehasst, alles null Relevanz. Ist für einen Politiker natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und das heißt, dann haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt, wo steht die FDP eigentlich? Also erstens sehr verstaubtes Image, altbacken, Inhalte nicht mehr auf Höhe der Zeit. Und dann hat der Christian Lindner, als er Parteivorsitzender war, aus Nordrhein-Westfalen heraus, aus unserer Landtagsfraktion, war ja auch schon Abgeordneter mit uns dort, angefangen, einen Leitbildprozess zu starten und gesagt, wir überlegen jetzt erstmal nur für uns intern, wie wollen wir als FDP eigentlich wahrgenommen werden? Was sind für uns wichtige Inhalte und wie soll unser Auftritt aussehen? Und als wir das entwickelt haben, haben wir das einer Werbeagentur gegeben, Marketingagentur, und die hat quasi das Rebranding entwickelt um diesen Leitbildprozess drumherum. Und dann konnte man das Ganze entsprechend hochziehen und veröffentlichen. Das ist ja dann hinterher bei einem Dreikönigstreffen ist das neue Logo dann präsentiert worden, auch die neuen Kampagnenfarben und der Auftritt. Und im Rahmen dessen geht das aber auch nur immer, wenn Politiker dann anfangen, auch in dieser Sprache zu sprechen, in der neuen Sprache. Christian Lindner hat das gemacht, probiert herzlicher, positiver zu sprechen über sich selber, nicht die politischen Gegner kaputt zu reden, sondern seine eigenen Ideen in den Fokus zu stellen. Und das hat bis zur Bundestagswahl 2017 ja auch Monat für Monat besser geklappt, sodass wir ja 2017 dann auch in der Landtagswahl und Bundestagswahl sensationelle Ergebnisse einfangen konnten, weil es einerseits mit ihm als Person ging, weil es sehr authentisch ehrlich und glaubwürdig rübergekommen ist. Und die Kampagne dahinter war, man den Eindruck hatte, und das war ja auch so, das ist nicht mehr die alte FDP, die aus dem Bundestag geflogen ist, sondern es ist neue FDP. Neue Mitglieder, neue Abgeordnete, jüngere Leute, andere Kampagne, anderer Auftritt.
Neues Logo.
Neues Logo, ne? Genau. Das war ja das Symbolbild dann hinterher nochmal mit Christian Lindner zusammen.
Ja. Da gab es ja auch dann, und da, das hat sich ja auch visuell durchgezogen, durch Videokampagnen. Ich erinnere mich an einen Clip, der so relativ viel in Schwarz-Weiß war. So Stock-Motion-mäßig, wo dann Bilder gezeigt wurden, dazu dann animierte Texte, was glaube ich auch sehr viral gegangen ist auf Social Media.
Ja, weil Christian Lindner im Unterhemd dabei war als
Politiker. Genau.
Aber das ist auch das leichte, etwas mit Tabus brechen. In der Situation, außerparlamentarisch, konnte man das ja sehr gut machen, Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich meine, Christian Lindner hat damals von Möllemann gelernt, das war ja so der Obertabubrecher, den wir in Deutschland und der FDP hatten. So ein Christian Lindner hat davon schon gelernt. Und dieser Wahlkampf, wir mussten natürlich Aufmerksamkeit erzeugen, positiven Aufmerksamkeit. Und gerade mit solchen Spots, die eigentlich für Instagram gemacht wurden, um diese Zielgruppe zu erreichen. Also dieser Spot, dieses Stock-Motion, was er gerade gesagt hat, das war ja eigentlich so ausgerichtet, dass es optimal in den Story-Modus oben passt. Und Christian Lindner hat ja damals in der Zeit, das war so 2017, war der Politiker mit den meisten Followern, hat quasi dann auch die Zielgruppe 20- bis 30-Jährige ja auch ziemlich gut abgeholt.
Ja, und das Timing war wahrscheinlich auch einfach
genau, gut,
ne? Es hat wahrscheinlich einfach sowas mal auch gebraucht und es war einfach die richtige Zeit, um auf Social Media irgendwie durchzustarten. Ne? Heute ist natürlich 2021 schon 4 Jahre später irgendwie. In so ein paar Jahren, da passiert schon viel. Und vor ein paar Jahren war es halt einfach noch anders. Ne? Da konnte man mit sowas noch richtig durchstarten. Heute muss man sich vielleicht schon wieder was anderes überlegen. Ne?
Auf jeden Fall. Also die gleichen Sachen, also weil es so viele jetzt im Moment machen und alle irgendwo da unterwegs sind, muss man sich jetzt schon wieder was Neues einfallen lassen. Das ist jetzt viel schwieriger, als wenn man natürlich zu den Ersten gehört hat. Aber wir haben eine sehr große Werbeagentur dabei und wir haben zumindest eine von den Abgeordneten und Funktionsträgern, wir haben die jetzt alle da sich auch geschult, also selber weiterentwickelt haben und geschult haben. So, und jetzt geht es dann entsprechend darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Und das kriegst du in der Politik natürlich auch oftmals neben Bekanntheitsgrad über einen kleineren Tabubruch auch mal hin.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass geschaut wurde, dass man weniger auf seinen politischen Gegnern herumtrampelt, sondern dass man sich mehr einfach auf seine Inhalte konzentriert, Stichwort Diplomatie irgendwo, dass man ja einfach sich selber darstellt und nicht schaut, was die anderen machen, finde ich ein ganz zentraler und wichtiger Punkt und ich finde es extrem unsympathisch, wenn Politiker sich nur mit anderen Leuten beschäftigen und nur sagen, das, was die anderen falsch machen, aber sich nicht auf sich selbst konzentrieren. Es gibt ja trotzdem eine Partei im Parlament, die da so ein bisschen anders eingestellt ist. Thema AfD, wie läuft da die Vermarktung? Wir hatten gerade schon, als wir das Mikrofon noch nicht an waren, ein bisschen drüber gesprochen und du hast da ein, zwei interessante Gedanken mitgegeben. Vielleicht kannst du das auch nochmal für die Hörer erzählen, das fand ich ganz spannend.
Ja, die AfD ist tatsächlich eine sehr spezielle Partei. Wir erleben die ja gerade zum allerersten Mal auch im Landtag. Die sitzen ja direkt neben uns. Man kriegt also schon, das vielleicht als Vorgeschichte zu erzählen, schon mit, ich drücke das auch in der Deutlichkeit, was das teilweise für Nazis sind, die da sitzen. Weiß nicht, ob das so klug war, dass die Bürger, die reingewählt haben, das müssen wir als Demokraten aushalten.
Das ist halt Demokratie. Ne?
Das, ja. Genau, muss man aushalten, aber ich appelliere schon immer an jeden zu sagen, überleg mal, was du mit einer Protestwahl anrichtest, dass da Menschen sind, die andere Hautfarben, Nationalitäten, Haltungsweisen nicht nur verurteilen, sondern diskriminieren.
Unglaublich, ja.
Die sitzen da einfach. So, das müssen wir aushalten. So, und das, was man tatsächlich feststellen muss, dass die eine Politik machen, eine Marketingpolitik, wo wir anderen Parteien leider meilenweit von entfernt sind. Die vermarkten ihre eigenen, sehr kruden Ideen, aber extrem gut in den sozialen Medien, insbesondere in Facebook, haben wir auch gemessen und kann man sich auch angucken, erreichen die überproportional viele Menschen, das kann man auch in diesen ganzen offiziellen Rankings sehen, wie viel die Followerzahlen aussehen und ähnliches. Also die Top 10 im nordrhein-westfälischen Landtag sind 9 Leute davon, sind AfD-Politiker und einer ist jemand anders, ist der Ministerpräsident. Also die 9 von 10 Leuten sind 9 AfD-Menschen vorne unterwegs. Und die reden mittlerweile im Landtag gar nicht mehr, so wie es eigentlich sein sollte, Debatte mit anderen Parteien und über die besten Ideen und Konzepte, sondern die reden quasi für sich selber. Es wird aufgezeichnet, ausgeschnitten und diese kurzen Ausschnitte werden dann an die Zielgruppe vermarktet. Und dann denken die alle, die hätten hier einen riesen Punkt im Landtag gesetzt, obwohl sie es gar nicht gemacht haben. Aber das ist so clever gemacht, dass sie damit wirklich Hunderttausende von Menschen jeden Tag erreichen und instrumentalisieren und teilweise auch eine Frustration treiben. Das ist schon, also tatsächlich aus Marketing-Sicht haben sie es zwar gut gemacht, aber es ist schon erschreckend. Wir wollen uns jetzt nicht auf das gleiche Niveau herablassen, das wäre falsch, weil wir natürlich den Diskurs um die beste Idee brauchen. Aber es ist schon erschreckend, wie dann solche Instrumente auch fehlgenutzt werden.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man trotzdem, wenn man am Ende sich irgendwo was abschaut, auch was Nutzung für Social Media angeht und es dann für das Richtige verwendet, ist ja trotzdem sinnvoll, ne? Und da gibt's ja teilweise auch einfach Videos, die so bescheuert sind und die dann aber viral gehen, wie wenn da jemand von der AfD eine zerschnittene Maske oder so, ich weiß nicht, war das im Bundestag oder?
Ja, ich glaube, ja.
Mit einer Maske mit Löchern sich da vorne hinstellt und dann aufgefordert wird, eine normale Maske anzuziehen. Wo ich mir dann auch denke, oh Mann, ey, was geht ab? Aber es funktioniert halt bei der Zielgruppe, ne? Und
ja, das ist Protest, halt Frustration bei vielen Menschen. Das verstehe ich auch, dass viele Menschen sehr frustriert sind, weil Sachen nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen. Aber das Falscheste ist, genau solchen Gruppierungen hinter zu unterstützen. Das sehen wir überall in Europa, in der Welt. Wir sehen es jetzt gerade in Amerika. Was einfach passiert, wenn Hetze betrieben wird. Und bislang sind wir in Deutschland gut damit gefahren, dass wir zivilisiert miteinander umgegangen sind und eben nicht solche Verhältnisse wie in anderen Ländern bekommen. Und deswegen kann man das immer nur raten, das nicht zu machen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, was machen die? Einerseits, um dagegenhalten zu können, um das auch einordnen zu können und auch zu überlegen, was man selber besser machen kann. Deswegen analysieren wir das tatsächlich auch regelmäßig natürlich, was die Konkurrenz dort macht.
Ja. Sehr gut. Und man sollte sich grundsätzlich irgendwie überlegen, wenn man eine Partei hat, die irgendwie auch zum größten Teil irgendwie sagt, Corona oder so ist alles eine Lüge, ob man da wirklich Vertrauen schenken kann. Dinge, die wissenschaftlich irgendwie fundiert sind.
Ja, und wo weltweit tausende Millionen Menschen dran sterben, also dann ist da schon was dran. Dann sollte man nicht alles, also es ist wie ein Klimawandel, auch als Lüge zu bezeichnen, wenn 98% aller Wissenschaftler.
Da macht man sich dann ein bisschen einfach, ne?
Genau.
Ja. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wo vielleicht auch Marketing in der Politik irgendwo in der Zukunft hingeht. Was meinst du, was wird noch wichtig im Zusammenhang mit der Politik in der Vermarktung? Was Influencer-Marketing oder was gibt es da für Möglichkeiten? Was meinst du?
Also ich glaube erstens, dass die sozialen Medien noch viel mehr zunehmen werden in der Vermarktung oder in der Relevanz für Politiker, weil, wie gesagt, die Vorteile haben wir ja gerade eben beleuchtet. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube nicht über so große Influencer, aber dass man sich eben kleine Unterstützer sucht, die mit einem zusammen dort auf eine Reise gehen und zu sagen, guck mal, die Partei, die Person, die Inhalte sind super und da kann ich mich hinter einordnen. So. Und das muss ich sagen, das fangen wir zum Beispiel jetzt mal im sehr Kleinen an. Ich mache jetzt regelmäßig so ein Insta-Live-Gespräch mit verschiedensten Leuten, jetzt im Januar wieder, mit einer behinderten Frau, die sich selbstständig gemacht hat, ein Start-up gegründet hat. So. Und einfach mal, erstens können wir den Menschen mal ein Gesicht geben und auch eine Plattform und auf der anderen Seite auch zeigen, dass da was passiert. Und ich glaube, dass solche Sachen viel stärker in den Fokus rücken, weil man Menschen wieder miteinander in Verbindung bringen, zeigt, was Politiker eigentlich machen, Blick hinter die Kulissen geben können. Deswegen werden diese Sachen zunehmen. Und natürlich wird man auch immer die klassische Berichterstattung brauchen in der Presse. Aber die Zeitungen sind ja auch alle in einer schwierigen Lage. Die entwickeln sich ja auch weiter und gehen ja auch viel stärker in die sozialen Medien rein.
Ja, und vor allem, wenn man einen demografischen Wandel irgendwo hat, dann wird sich die Zielgruppe ja auch irgendwie vergrößern, von Social Media anpassen. Es ist ja gerade so, und ich hatte eingangs ja auch schon gesagt, nee, politische Statements gehören vielleicht jetzt nicht unbedingt in irgendwelche Unternehmen, nicht in irgendwelche Podcasts. Wie schätzt du das so in Zukunft ein? Wird es, weil wir sind ja in einer ganz wichtigen Zeit, wir haben einen Klimawandel, der irgendwie aufgehalten werden muss, sonst haben wir alle viel größere Probleme als aktuell wahrscheinlich unwichtige Debatten werden komplett in den Hintergrund rücken. Ist es jetzt irgendwie an der Zeit, dass man sich als Unternehmen auch mal politisch äußert oder würdest du sagen, ist es schon gut so, dass es dann eine gewisse Trennung gibt und auch jetzt Influencer einfach sagen, die Millionen von Followern haben und potenziell ja auch Millionen von Menschen für eine gute Sache erreichen könnten, es aber nicht tun. Würdest du sagen, die sind als Unternehmen oder auch als einzelne Personenmarken in der Verantwortung, jetzt auch Verantwortung zu übernehmen? Oder sagst du, nee, ist nach wie vor richtig so, dass Politik ist Politik, Unternehmertum ist Unternehmertum und Influencer-Marketing ist Influencer-Marketing?
Also ich glaube, Unternehmen sollten keine Politiker werden, aber die Unternehmer und die Menschen, die da tätig sind, die sollten schon eine politische Meinung haben und sie auch äußern dürfen. Ich finde, das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass sich Unternehmer aus der politischen Debatte fast heraushalten. Also siehe Amerika, was gerade jetzt dort passiert, da gerade Unternehmer, Influencer, Schauspieler, die sich sehr stark politisch engagieren und auch dort Position beziehen. Und ich finde, das gehört sich, sollte in Deutschland auch der Fall sein. Da können ja auch mal Unternehmen erklären, warum sie gewisse Haltungen haben oder nicht halten, damit dann Bürger vielleicht auch sagen können, Menschen, Konsumenten, ist das überhaupt ein Unternehmen, was ich glaubwürdig vertreten kann? Also ich würde zum Beispiel von den großen Kleidungsherstellern schon mal gerne wissen, wie sie mit nicht nur Umweltnachhaltigkeit umgehen, sondern auch mit Menschen, mit Menschenrechten. Wenn dort alle jede Jeans in Bangladesch produziert wird und zig Kinder dort arbeiten müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen, ist das natürlich schon politisch und gehört auch in den politischen Raum rein und die Unternehmen müssen sich dazu positionieren. Und dieses sich komplett raushalten, finde ich schwierig. Und das geht sogar so weit, dass ich sehr merkwürdig finde, bis auf so eine lokale Ebene herunter, wo sich Unternehmen komplett heraushalten und sich dann aber wundern, wenn Entscheidungen gegen sie getroffen werden. Ob das bei Gewerbesteuer ist, bei Infrastrukturmaßnahmen, bei Umbauten, bei Straßen, bei Glasfaser, sich dann einfach dann raushalten. Dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn das nicht passiert. Andere Gruppen mischen sich ja auch ein, egal ob das Lehrer, Polizisten, ob das Gewerkschaften sind. Wir leben in einer Demokratie und da gehören Unternehmen und Unternehmer natürlich genauso dazu. Und ich finde deswegen klug, wenn sich die Menschen, die hinter einem Unternehmen sind, auch politisch äußern.
Ja, cool. Finde ich einen guten Impuls noch für den Abschluss. Danke dir, dass du da warst.
Hat Danke auch.
Mega
Hat
Spaß gemacht. Cooler Dialog. Und cooler Austausch. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für dein weiteres politisches Arbeiten.
Danke euch auch. Gerade solche Unternehmer braucht es. Also weiter so.
Dankeschön. Und an alle Hörer. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Versucht einfach, diese Inhalte auf euer Unternehmen, auf euer Arbeiten umzuwandeln, zu transferieren. Und man kann aus jeder Branche, glaube ich, was lernen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.